Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan mit dem Prisma-Magazin.
Am Mikrofon Mario Galgano. In dieser Sendung setzen wir den Schwerpunkt auf das 20. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung. Und wir starten mit den Nachrichten des Tages.
Mit Joël Verrett. Die katholische Kirche in Deutschland ruft zur Solidarität mit armen und diskriminierten Menschen in Indien auf. Ein Viertel der Inder müsse mit weniger als einem Euro pro Tag auskommen und lebe damit unter der Armutsgrenze, sagte der Präsident des katholischen Hilfswerks Missio, Klaus Krämer, am Freitag vor Journalisten in Essen. Der polnische Oppositionsführer Jarosław Kaczynski verurteilt das Vorgehen des Nationalen Rundfunkrates gegen den Kirchensender Radio Maria. Für ihn stehe fest, dass die Aufsichtsbehörde bereit ist, Radio Maria zu zerstören, sagte der rechtskonservative Politiker laut polnischen Medienberichten vom Freitag in einem Interview des katholischen Hörfunkprogramms. Die katholische Kirche der Philippinen hat Gerüchte über Pläne zur Exkommunikation des philippinischen Präsidenten Benigno Aquino dementiert. Sie setze nicht auf Konfrontation, sondern auf den Dialog, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung der philippinischen Bischofskonferenz. Aquino hatte sich vor wenigen Tagen für die Vergabe von kostenlosen Verhütungsmitteln an arme Familien ausgesprochen. Die katholische Kirche hat scharfe Kritik an der Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze für Kinder geäußert. Es dürfe nicht von der Kassenlage abhängen, ob wir Kindern und Jugendlichen ein menschenwürdiges Dasein mit Teilhabe an der Gemeinschaft zugestehen, erklärte der Berliner Kardinal Georg Stecinski am Freitag in der Hauptstadt. Wer Kinderarmut wirksam bekämpfen wolle, komme von einer Erhöhung der Regelsätze in einer besseren Förderung von Familien nicht vorbei. Mehr als 500.000 Besucher haben die Oberammergauer Passionsspiele 2010 gesehen. Das entspricht einer Auslastung von 99,8%, wie der Oberammergauer Bürgermeister Arno Nunn am Freitag bei der Abschlusskonferenz sagte. Für die 41. Passion und ihre mehr als 2.400 Laiendarsteller fällt am Sonntag nach 109 Vorstellungen der letzte Vorhang.
Immer mehr Deutsche sehen die Einheit positiv. Insgesamt hat inzwischen fast die Hälfte aller Bundesbürger das Gefühl, Deutschland sei zusammengewachsen. Das ist das Ergebnis einer am Mittwoch vorab veröffentlichten Stern-Umfrage zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober. Demnach zeigte sich vor 7 Jahren lediglich ein Drittel der Befragten zufrieden mit der Einheit. Auch die Kirchen haben einen wichtigen Beitrag zur Wiedervereinigung Deutschlands beigetragen. Davon ist auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel überzeugt.
Wenn wir uns in diesem Jahr an 20 Jahre Mauerfall erinnern, dann sollten wir auch die Rolle der Kirchen würdigen. Sie waren in der ehemaligen DDR eine wichtige Quelle von Kraft, von Überzeugung und von Verbindung von Werten und Glauben.
Als Pastorentochter in der DDR erlebte sie das persönlich hautnah. Merkel nahm ja auch an Friedensgebeten teil und beteiligte sich bei den Diskussionsrunden in den Kirchen, Orte, an denen die Revolution in der DDR ihren Anfang nahm. Und alles lief friedlich.
Die Friedensgebete, nicht nur in Leipzig, fanden in fast allen Städten statt und waren der Ausdruck des Wunsches nach Veränderung, aber gleichzeitig die Bitte um einen friedlichen Weg zu dieser Revolution. Genau das ist gelungen und die Kirchen hatten daran einen großen Anteil.
Joachim Jauer war als ZDF-Korrespondent in der DDR live dabei, als die Mauer fiel. Er berichtete damals bereits einige Monate vorher über die Friedensgebete, war bei den Montagsdemonstrationen dabei, die in der berühmten Nikolaikirche stattfanden.
Ich denke, die Menschen sind in der DDR nicht in die Kirche gegangen, weil sie dort beten wollten, sondern weil sie das als einen Freiraum betrachtet haben, in dem sie einigermaßen offen ihre Probleme artikulieren konnten. Das durfte man nicht verwechseln etwa mit einer Kirchennähe. Die Kirchen wurden benutzt, und zwar als Diskussionsraum.
Doch ohne Kirche kein Mauerfall, so Jauers Fazit. Insbesondere Papst Johannes Paul II. Habe viel dafür getan.
Der polnische Papst hat bei seinen mehrfachen Reisen nach Polen zur kommunistischen Zeit die Menschen wissen lassen, dass sie nicht allein sind. 2 Millionen Pilger merkten auf einmal, da sind ja ganz viele, die genauso denken wie ich. Und das hat ihnen Mut gemacht.
Der Fall des Eisernen Vorhangs in Europa gilt auch als ein Mitverdienst des Papstes. Insbesondere unterstützte er in seinem Heimatland Polen die oppositionellen Kräften von Beginn seines Pontifikates an. Ein Sinnbild dafür ist der Gang Johannes Paulus II. Durch das Brandenburger Tor 1996.
Halte das Tor offen durch die Öffnung eurer Herzen. Es gibt keine Freiheit ohne Liebe.
Für Schweizer oder Österreicher ist es vielleicht nicht dasselbe wie für Deutsche. Aber die Wiedervereinigung Deutschlands war wohl für alle ein historischer Moment. Am Sonntag jährt sich der Tag der deutschen Einheit zum 20. Mal. In diesen Tagen erinnern sich Kirchenvertreter an 1990 und ziehen Bilanz. So auch Weihbischof Norbert Werbs, der maßgeblich beteiligt war an der Neustrukturierung des heutigen Erzbistums Hamburg. Hören Sie ein Interview von Martin Innemann mit Weihbischof Werbs.
20 Jahre nach der Wiedervereinigung. Ist die Kirche zusammengewachsen? Ist das zusammengewachsen, was zusammengehört hat?
Ich würde sagen ja und nein. Zunächst einmal strukturell ist die Kirche zusammengewachsen. Wir gehören jetzt zum Erzbistum Hamburg mit den Schleswig-Holsteinern und Hamburgern zusammen. Wir haben denselben Erzbischof. Die Weihbischöfe sind fürs ganze Bistum zuständig und nicht für bestimmte Regionen. Wir haben einen gemeinsamen Priesterrat, einen gemeinsamen Diözesanpastoralrat. Wir unternehmen gemeinsame Wallfahrten. Also da ist vieles zusammengewachsen. Aber ich würde sagen, das ist noch nicht komplett. Mental gibt es nach wie vor Unterschiede bezüglich der Kirchlichkeit, auch in der Frage, wie man über den Papst redet oder wie man das beurteilt, was er sagt. Auch die Frage, ob man mehr nach innen in der Gemeinde orientiert ist oder mehr nach außen. Da gibt es nach wie vor spürbare Unterschiede.
Die deutschen Bischöfe haben ja auch mit Unterstützung von Papst Johannes Paul II. Immer darauf bestanden, dass die Bistumsgrenzen nicht die Grenzen der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik und der DDR, dass die Grenzen da anzugleichen sind. Im Rückblick auf die letzten 20 Jahre, hat das die letzten 20 Jahre beeinflusst, dass im Grunde genommen über die ehemalige deutsche Grenze hinaus die Bistümer bestanden haben? Hat es das einfacher gemacht?
Naja, die Zurückhaltung bezüglich der Veränderung der Grenzen war eine Verteidigungslinie, die wir in der DDR eingehalten haben. Wir wollten als Kirche nicht die deutsche Teilung unterstützen. Das war ja das Anliegen der DDR, neue Bistümer zu gründen. Und da hat ja dann Johannes Paul II. Im Unterschied zu Paul VI. Gegengesteuert. Aber nach der Wende war ja diese Vorsichtsmaßnahme hinfällig. Und da gab es dann volle Freiheit, sich zu entscheiden, ob man ein eigenes Bistum werden möchte und wie die Grenzen dieses Bistums aussehen sollten. Nicht? Also Erfurt, Magdeburg und Görlitz haben ja eigene Bistümer gewünscht und das ist ihnen dann auch zugestanden worden, zum Teil auch mit Veränderung der Bistumsgrenzen, allerdings nicht große Grenzkorrekturen, aber doch einige. Das wäre zu Zeiten der DDR undenkbar gewesen, weil das gewertet worden wäre als ein erster Schritt in eine Richtung, die wir nicht wollten.
Vor 21 Jahren ist die Mauer gefallen, vor 20 Jahren gab es die Wiedervereinigung. Damals herrschte eine Aufbruchstimmung. Ist von dieser Aufbruchstimmung heute noch was geblieben? Was meinen Sie?
Also nach meinen Erfahrungen wenig. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Leute die neue Freiheit ausgiebig nutzen, indem sie in alle Welt reisen, indem sie in ihren Leserbriefen ungeschminkt die Wahrheit sagen, indem sie sich politisch engagieren durch Übernahme von Ämtern. Auch im gemeinsamen Handeln kann man ja doch einiges an Partnerschaften oder gemeinsamen Unternehmungen sehen. Und nach meiner Einschätzung will keiner die alte DDR zurückhaben. Natürlich gibt es Leute, die DDR heute schönreden. Das bedauere ich sehr, weil die DDR nun wirklich eine üble Machart von Staat gewesen ist. Aber was sich Leute wünschen, sind zum Teil einige Versatzstücke aus der DDR-Zeit. Also zum Beispiel die Erfahrung, dass man mehr zusammengehalten hat in der Nachbarschaft oder im Kollegenkreis. Oder in katholischen Gemeinden trifft man öfter die Sehnsucht nach klareren Fronten. Zur DDR-Zeit sagen die Leute, wusste man, wo man stand. Hier waren wir und da waren die anderen. Oder die Erfahrung, dass wir so eine Art verschworene Gesellschaft unter dem Kirchendach gewesen sind. Oder die Sehnsucht, dass möglichst alle Leute wieder Arbeit finden möchten. Solche Versatzstücke, die werden gewünscht. Aber keiner will das gesamte System zurückhaben. Das ist überhaupt keine Frage.
Sind wir heute 21 Jahre nach dem Mauerfall, 20 Jahre nach der Einheit, wie eben schon gesagt, in Deutschland eine Kirche?
Naja, da muss man sich fragen, was man unter einer Kirche versteht. Also wenn man erlebt, wie katholisch sein in Passau aussieht und wie man, wenn man das Ganze in Osnabrück sich ansieht oder in Görlitz, da gibt es in Deutschland eine solche Spannbreite von geschichtlicher Prägung, dass man die Latte der einen Kirche in Deutschland nicht so hoch hängen sollte.
Der letzte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, hat den vor 20 Jahren eingeschlagenen Weg zur deutschen Einheit verteidigt. Sehr viel anders hätte es nicht laufen können, sagte de Maizière im Münchner Kirchenradio. Zwar gäbe es ein paar Dinge, die weniger gut geregelt worden seien. Die letzte frei gewählte Volkskammer hätte aber den merkwürdigen Auftrag gehabt, sich selbst abzuschaffen.
Wir haben ja nicht nur die friedliche Revolution gehabt, den Akt der Selbstbefreiung, wenn ich so will, der bis zum 9. November ging, sondern wir haben danach 11 Monate die Phase der Selbstdemokratisierung gehabt. Die Demokratie ist den Westdeutschen von den Alliierten quasi gebracht worden und aufgefropft worden. Wir haben uns alleine demokratisch neu organisiert. Und im vergangenen Jahr ist häufig der Eindruck entstanden, da fiel die Mauer und dann gaben sich Bush und Gorbatschow und Helmut Kohl die Hand und dann war die deutsche Einheit da. Und ich sage immer, dazwischen lagen aber leider Gottes noch 11 ziemlich harte Arbeitsmonate. Und ich glaube, dass die Ostdeutschen stolz darauf sein können, was in dieser Phase geschehen ist. Und ich hoffe, dass die Ostdeutschen sich dadurch auch angesprochen fühlen, stolz auf diese Zeit zu blicken.
Auf seinen Auslandsreisen höre er nur Lob für die deutsche Einheit. Deshalb sollten auch die Deutschen 20 Jahre nach der Einheit nicht mehr so miesepetrig, sondern fröhlicher und optimistischer sein.
Alle gucken auf uns und sagen, mein Gott, das habt ihr hingekriegt und wie toll ist das in diesen 20 Jahren geworden. Nur wir sind immer noch wie miesepetrig.
Der heutige Rechtsanwalt würdigte außerdem die Rolle der evangelischen Kirche, die in den letzten Jahren der DDR eine Gegenöffentlichkeit dargestellt habe.
Die Dinge, die die Menschen und die Gläubigen in unserem Land bewegten, wurden öffentlich nicht so diskutiert. Es kam in den Zeitungen nicht vor. Und wir haben deshalb diese Noten, die ja öffentlich waren, als Plattform benutzt, die Sorgen und die Probleme der Menschen öffentlich zu machen und zu transportieren. Zu unseren Synoden kamen auch regelmäßig westliche Pressevertreter, die dann das über westliches Fernsehen in die DDR hinein projizierten. Insofern habe ich im Grunde genommen das als Anlaufstudie gesehen in der Synode. Dort haben wir außerdem gelernt, mit einer Geschäftsordnung umzugehen, große Versammlungen zu leiten. Ich bin also dieser Synode zu unendlichem Dank verpflichtet, abgesehen davon, dass ich da natürlich immer froh und glücklich war, mit Gleichgesinnten und evangelischen Christen zusammen zu sein.
Außerdem habe er dort seinen ersten Anlauf als Politiker genommen. Er sei deshalb der Synode zu unendlichem Dank verpflichtet, so de Maizière weiter.
Es gab ja den Totalanspruch des Staates auf den Menschen und wir haben versucht, diesem Totalanspruch des Staates den Anspruch Gottes auf unser Leben entgegenzusetzen. Und das hat uns innerlich so unglaublich frei gemacht, dass wir sagen konnten, wir dienen einem anderen Herrn als denen, die uns gerade beherrschen. Und ich glaube, das hat uns auch den Mut gemacht, im Herbst so zu handeln, wie wir gehandelt haben.
Themenwechsel. Es gibt verschiedene Arten von katholischen Kirchgebäuden. Vor 2 Jahren stellte eine italienische Diözese eine aufblasbare Kirche an einem Strand zur Verfügung, damit die Sommergäste auch während des Urlaubs an einem Gottesdienst teilnehmen konnten. Und in Deutschland, genauer gesagt im bayerischen Mitterfirmiansreuth, gibt es eine Schneekirche. Um präzise zu sein, die Kirche steht noch nicht.
Im kommenden Winter soll es aber ein solches Gotteshaus geben. Dann jährt sich nämlich die Errichtung der legendären Schneekirche von Mitter Firmiansreuth zum 100. Male. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums wuchs in dem Ort die Idee, die historische Schneekirche im Jubeljahr wieder entstehen zu lassen, wie uns Sepp Denk erklärt. Er übt das Amt des Schatzmeisters des Fördervereins aus.
Was sich halt bei uns in den nächsten Jahren bewegt halt mit der Schneekirche, das was einfach ein 100-jähriges Jubiläum ist für uns, was natürlich auch eine Herausforderung ist für uns halt, weil wir eigentlich nur über Bilder das Ganze nachvollziehen können. Und alles Weitere, sage ich mal so, müssen wir halt jetzt halt eigens halt uns erarbeiten, dass wir halt dieses Bauwerk wieder halt in einer völlig neuen Form eventuell erstellen, wie das alte war.
Weil es dazu nicht nur viel Idealismus und Tatkraft bedarf, sondern auch allerhand rechtliche, finanzielle und organisatorische Dinge zu klären sind, gründete sich nun, etwa ein Jahr vor dem geplanten Baubeginn, im Gasthaus Firmiansstuben der Förderverein 100 Jahre Schneekirche Mitter Firmiansreuth.
Die ganze Geschichte ist natürlich weltweit nirgends, sondern das ist eigentlich das erste Objekt, halt Schneekirche, was auch, sage ich mal so, 1911 weit über die Grenzen bis nach Amerika gegangen ist. Und dadurch wollen wir halt jetzt dieses wieder aufleben lassen halt und einfach eine neue Herausforderung für die 2011 gebaute Kirche halt wieder jetzt neu zu beleben.
Im Zusammenhang mit dem Jubiläum wird in der Ortschaft auch die Geschichte um die legendäre Schneekirche von 1911 wieder lebendig. Aus Protest gegen die Welt, die ihren entlegenen Winkel vergessen wollte, und um auf ihre Kirchensorgen hinzuweisen, hatten die Mitterfirmiansreuther im Februar 1911 mit dem Bau dieses seltsamen Gotteshauses begonnen.
2011 ist jetzt dort einmal so unser Ziel, dass wir halt dann, wenn die Temperatur, sage ich mal so, es zulässt halt, dass wir mir ein Grundobjekt halt erstellen, das heißt halt auch von der Statik her, dass diese Kirche auch begehbar ist. Weil das ist eigentlich unser großes Ziel, dass wir da drinnen halt einfach Veranstaltungen halt, es ist sogar für Hochzeiten schon angesagt halt, wenn das ganze Objekt so in der Richtung gebaut werden kann. Und es ist so, dass wir halt unseren Baubeginn halt so früh wie möglich halt anfangen, um, sage ich mal so, auch in der Weihnachtszeit halt dann vielleicht so Gottesdienste zu feiern. Und solange raus halt, Februar, März bis April, weil wir sind eigentlich sehr schneesicher in der Richtung. Mhm. Wir liegen halt so um die 1100 Meter. Und dadurch wollen wir halt das Objekt so lange rausziehen, was halt nur geht, um, sage ich mal so, den Rahmen auch, sage ich mal so, für die ganze Bevölkerung, was halt in unserem ländlichen Raum ist, halt das zu besichtigen halt und zu miterleben.
Soweit Sepp Denk vom Förderverein Schneekirche Mitter Firmiansreuth. Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Ein gesegnetes Wochenende. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.